Formheft Nummer 11. Was kann ich für Jesus tun? Die Lektion Nummer 10. Wie kommt man zu einem Amt? Letzte Woche hatten wir das besprochen, das mit den Ämtern. Heute geht's weiter mit anderen Aspekten dieses Themas, mit den Ämtern. Ämter, besser gesagt. Lass uns zusammen diesen Vers lesen. Wir bitten euch aber, ihr Brüder, dass ihr diejenigen anerkennt, die an euch arbeiten und euch im Herrn vorstehen und euch zurechtweisen, und dass ihr sie umso mehr in Liebe achtet, um ihres Werkes willen. Lebt in Frieden miteinander. 1. Thessaloniker 5, 12 bis 13. Ja, diese Anregungsfrage, die ich immer mache, heute sind es zwei Fragen. Wie kann ich besser mit der Leitungsebene der Gemeinde unterstützen? Oder ne, wie kann ich besser die Leitungsebene der Gemeinde unterstützen? Bin ich vielleicht zu einem Amt geeignet? Ne? Wichtige Frage. Ne? Können wir nachdenken? Können wir zu Hause nachdenken, wenn ihr das später mal durchliest, diese Lektion? Oder ne, vielleicht kommt einer von euch zum Schluss dieser Lektion zu einem Schluss. Ja, ich will mich verbeamten lassen. Okay, ja, Spaß beiseite. Ne? Hier geht's nicht um ja diese Art von Amt, sondern Amt in der Gemeinde, ne? Die Ältesten und Aufseher, das heißt Pastor und Diakone. Diese Ämter sind Organisationsfunktionen. Ja, und wenn man an Organisation denkt, denkt man vielleicht, ja, Sachen zu organisieren, da muss man sehr intelligent sein, okay, aber auch, weil es ja in der Gemeinde ist, große geistliche Reife. Ja, Menschen hier, die nur talentiert sind zu organisieren, aber ja nicht wirklich geistlich sind oder nicht viele geistliche Erfahrungen haben oder kein tiefes Gebetsleben oder die Bibel nicht lesen und so weiter, ne, die können auch nicht, ich sag mal so, diese Ämter besetzen. Der nächste Satz ist, ne, ich sag mal so, kurios. Der nächste Satz heißt, ne, diese Ämter sind die unangenehme Seite des Gemeindelebens. Warum meint ihr, dass ich das geschrieben habe? Ja, weil viele denken, dass die Ämter die beste Seite des Gemeindelebens sind oder die tollste Seite. Lasst mich mal diese zwei Seiten ja gegeneinander vergleichen. Warum sind die Ämter die unangenehme Seite des Gemeindelebens? Weil, ne, es geht um Verantwortung. Verantwortung, versteht ihr? Arbeit für die Organisation und Disziplin in der Gemeinde, ne? Das ist etwas komplizierter als die andere Seite. Was ist dann die tolle und die aufregende Seite der, ne, Arbeit im Reich Gottes? Ne, das sind die Talente, die Gabe und Berufungen. Weil ja, eine Gabe zu haben, das ist toll. Ne? Begabt werden von Gott, befähigt werden von Gott, Sachen zu tun und so. Ne? Oder Talente, unsere Talente zu benutzen, Sachen, die wir gut können und so. Oder auch diese Berufungen von Epheser 4,11. Wenn man dann Jesus uns beruft und sagt, mach das, ne? Das heißt, das sind die tollen Sachen, die tollen Bereiche, Arbeitsbereiche. Und die Bereiche so Gemeinde organisieren und die Arbeit organisieren und Rechnungen bezahlen und so weiter, ne? Sich um Finanzen kümmern und so weiter, ne? Das ist die, ich sag mal so, komplizierte Seite der Sache. Warum betone ich das? Weil ja viele Leute, die denken, ja, ich will etwas für Gott tun, was könnte ich tun? Ja, ein Amt haben in der Gemeinde. Und ne, da lassen sie sich mit den komplizierten Sachen ein und leiden nachher. Und denken, oh, das ist so kompliziert, so schwer und so. Ne? Deswegen am besten sagen wir, lass uns zuerst mal, ne, unsere Talente und Gaben und Berufungen nachgehen. Und dann werden wir so tolle Erfahrungen haben, ne, dass wir auch, ne, vorbereitet sind, innerlich, ich sag mal so, aufgetankt sind, um jetzt ein Amt zu besetzen, das heißt, diese Verantwortung zu übernehmen, ne? Organisation und Disziplin der Gemeinde zu machen. Ne? Versteht ihr, warum ich das gesagt habe? Über die Ämter. Gut, nächste Überschrift, Voraussetzungen. Ja, weil die Frage war doch, wie kommt man zu einem Amt? Wie kommt jemand? Ne? Das heißt nicht, dass ich, ne, oder dass du jetzt ne, hier gemeint bist, aber die Frage ist allgemein, ist wichtig. Wie wird einer jetzt ein Pastor oder ein Ältester oder Diakon? Voraussetzungen. Hier kommt der erste Bibelvers. Ich sage jetzt, lies mal bitte hier diesen Vers.
Hütet die Herde Gottes bei euch, indem ihr nicht gezwungen, sondern freiwillig auf sich übt, nicht nach schändlichem Gewinn strebend, sondern mit Hingabe. Ja. 1. Petrus 5, Vers 2.
Ja, dieser eine Aspekt, die Herde Gottes, ne, freiwillig, das heißt mit Liebe, ausüben. Die Liebe zum Volk Gottes, die Liebe zur Herde, das heißt zu den Schafen, ne, die, sagen wir so, im übertragenen Sinn logischerweise, das heißt zu den, ne, frisch Bekehrten oder die Menschen, die jetzt nicht so lange im Glauben sind, diese Leute hüten, ne, nicht gezwungen, das heißt nicht, nicht weil jemand uns das auferlegt hat, sondern es muss immer auch freiwillig sein, mit Liebe. Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei. Im Neuen Testament wird auch oft ein gehobenes moralischen Wandel verlangt, dass er freundlich sei und fähig, die Bibel zu lehren. Das sind drei Punkte. Ne? Gehobenes moralischen Wandel, freundlich, fähig, die Bibel zu lehren. Das sind drei verschiedene Aspekte, die jetzt so drei verschiedene Bereiche unseres Lebens decken. Moral, Sympathie und Bibelkenntnis, ne? Oder ja, Bibel zu lehren. Jetzt ist Esther dran.
Nun muss aber ein Aufseher untadelig sein. Mann einer Frau nüchtern, besonnen, anständig, gastfreundlich, fähig zu lehren. 1. Timotheus 3, Vers 2.
Ja, diese drei Wörter hier, moralischen, gehobenes moralischen Wandel, habe ich daraus genommen. Ne? Ein Aufseher soll untadelig sein, Mann einer Frau, das heißt ja kein Ehebrecher, nüchtern, besonnen, anständig und hier gastfreundlich, ne? Das heißt freundlich, das heißt, ne, offen für Besuche, offen für Menschen, offen für Kontakte mit Menschen und fähig zu lehren, ne, dass er die Bibel gut kennt, so dass er auch anderen, ne, das Wort weitergeben kann. Mit anderen Worten, Bibelkenntnis, Weisheit, Reife, Treue, Gott, Vertrauen, Demut und so weiter. Hier könnte ich die Liste, ne, sehr lang machen, einfach um das zu sagen, dass ein, ne, jemand, der jetzt ein Amt möchte, das heißt, Gemeindeleiter oder Ältester oder Diakon, dann auch, ich sag mal so, sich abheben soll. Das heißt, abheben soll von den anderen im Sinne von, ja, ein vorbildliches Leben haben, die Bibel gut kennen und auch sympathisch sein. Das heißt, oder wie kann man sagen, zumindest freundlich, ne? Ja, hier gibt's ein kleines Problem. Hier muss ich schmunzeln, weil ich ja mich erinnere, ne? Dass ich sag mal so, es gibt Gemeinden, wo jetzt quasi ne, die Freundlichkeit ausschlaggebend ist. Das heißt, wenn jemand freundlich ist, dann kann er Pastor sein. Wenn er nicht freundlich ist oder nicht sympathisch, sehr sympathisch, ne, dann kann er nicht, ne, weil es gibt Gemeinden, wo auf diesen Punkt aufbauen. Die denken, ja, Pastor, der muss quasi wie ein, ne, Clown sein oder so, ne, muss die Leute hier, ne, unterhalten und so weiter. Ne. Darum geht es nicht. Ne. Ich sag mal so, nur hier, sag mal so, ja, menschlich sein, Kontakt haben mit den Menschen. Kranken besuchen und solche Sachen, da muss man schon damit kommunikativ bis an einen bestimmten Punkt kommunikativ sein. Ja, das ist was anderes. Ja. Nächste Überschrift, Wahl. Wahl, wie wird dann ein, ne, ein Amtsträger gewählt? Lass mich mal das so nennen, Amtsträger. Beamte ist ja nicht das richtige Wort, das war nur ein Scherz vorher. Ne? Amtsträger jetzt in der Gemeinde, da wir, ne, versuchen hier die Sachen so klar und deutlich zu trennen, die verschiedenen Arbeitsbereiche, deswegen benutze ich hier ein kompliziertes Wort, ne, Amtsträger oder so. Das heißt, diese drei, ne, damit ich nicht hundertmal diese drei Wörter hier wiederholen muss, deswegen Amtsträger. Zuerst mal die Ältesten und Aufseher im Neuen Testament, die wurden auch, ich sag mal so, gewählt. Ne, nur das Wort wählen ist auch so ein bisschen, ne, da muss man ein bisschen aufpassen, weil wenn man sagt, wenn man jetzt in einer Bäckerei ist und sagt, ja, welches Brot möchtest du jetzt? Möchtest du Weißbrot oder Vollkornbrot oder was wählst du? Ne, was wählst du? Ne, heute habe ich mehr Lust auf Vollkorn, versteht ihr? Das heißt, wählen im Sinne von, ja, was, ne, möchte ich heute, was gefällt mir heute oder so. Ne? Das ist falsch. Ne, das heißt, die Älteste oder Aufseher, das heißt, Pastor einer Gemeinde wird nicht gewählt, weil die Leute, ich sag mal so, ihn schön finden oder ihn intelligent finden oder so oder das. Das heißt, oder sympathisch finden oder solche Sachen. Ne? Sondern das Kriterium ist ein anderes Kriterium. Das heißt, seine geistliche Reife und so, oder die, und auch die Fähigkeit, diese Aufgabe zu machen. Das heißt, wenn jetzt ein Gemeindeleiter, muss auch fähig sein, die Gemeinde zu leiten. Hatten wir letzte Woche das besprochen. Diese Wörter, die sind immer beschreibend. Ein Gemeindeleiter muss die Gemeinde leiten und so weiter. Ein Ältester muss geistlich reif sein. Das sind die Eigenschaften, die entsprechen dieses Wort, diese Wörter hat man nicht jetzt immer so ohne Grund gewählt. Aber wer ist dann in der Lage zu wissen, dass denn eine Person geistlich reif ist? Und deswegen habe ich hier geschrieben, ich argumentiere das, ich sage nicht, dass es jetzt eine Regel ist, dass es immer so ist, aber ich denke, dass die meisten frisch Bekehrte nicht die Erfahrung haben, um einzuschätzen, wie geistlich reif ein Kandidat wirklich ist. Und so kann ich mir das erklären, warum er im Neuen Testament die Älteste, die Aufseher der Gemeinde, die Pastoren, gewählt wurden von anderen Ältesten und Pastoren und nicht von der Gemeinde. Versteht ihr? Das heißt, die Ältesten und Gemeindeleiter wurden gewählt, das heißt ausgesucht von anderen Ältesten und Gemeindeleiter. Versteht ihr? Das ist der Punkt. Ja? Und deswegen ist es auch so. Das heißt, ein Ältester einer Gemeinde wird ausgewählt von den anderen Ältesten. Ein Pastor einer Gemeinde wird ausgewählt ja von den Ältesten oder von anderen Pastoren und nicht von der Gemeinde. Das heißt, damals war es die Apostel oder, wie man ich schon ein paar Mal erklärt habe, die heute nennt man die Missionare, das heißt Gemeindegründer, die dann ist aber so diese in der Lage sind, das heißt schon viele Jahre im Glauben sind, dann auch Menschen ist aber so einzuschätzen, ob sie jetzt die Reife haben, um ein Amt zu besetzen. Die aber nicht gegen ihren Willen gewählt werden sollen. Ne? Das heißt, hatten wir hier gelesen, Isaias hat gelesen, 1. Petrus 5,2, nicht gezwungen. Niemand soll gezwungen sein, ein Ältester oder ein Pastor sein, sondern das muss freiwillig sein. Man muss schon einverstanden sein. Wenn man jemand wählt und diese Person sagt, ich möchte das nicht, muss man das auch respektieren. Auf der nächsten Seite, und die Diakone. Diakone wurden gewählt in Apostelgeschichte 6, 1 bis 6. Genau das Gegenteil, versteht ihr? Die Diakone wurden anders gewählt als die Pastoren und Älteste, sondern die Diakone wurden ausgewählt von der Gemeinde. Ja, die Gemeinde, die Apostel haben gesagt, wählt Leute aus, die diese zwei Eigenschaften haben. Voll Heiligen Geistes und Weisheit. Und die Gemeinde ist da hingegangen und dann ein paar Leute ausgesucht, die diese zwei Eigenschaften haben und den Apostel gesagt, hier haben wir die Leute, die Liste der Leute, die wir ausgesucht haben. Und was haben die dann gemacht? Die Apostel haben gesagt, okay, die Hände auf sie aufgelegt und sie eingesegnet als Diakone. Ich muss ja immer dieses Detail betonen, das mit dem Hände auflegen. Das heißt, die Älteste, die Pastoren, die Diakone, wurden eingesetzt durch Handauflegen. Und das steht auch in Hebräer 5,2, wenn ich jetzt nicht falsch lege, dass wir den Handauflegen auch als eine Grundlehre des Glaubens, des christlichen Glaubens. Gut, dann nächste Überschrift. Befugnis. Wer darf etwas tun? Hatten wir schon vor ein paar Wochen ein bisschen darüber gesprochen. Wer darf etwas in Reich Gottes tun, in der Gemeinde tun? Und das sind vier verschiedene Autorisationen, ich sag mal so, die ich hier beschrieben habe. Vier Abschnitte. Im ersten Abschnitt steht ein Wort unterstrichen, Berufungen. Im zweiten Abschnitt Jüngerschaft, im dritten Amt und im vierten Abschnitt Amtsträger. Berufungen. Welche Befugnis braucht jemand, der eine Berufung hat? Ich sage mal so, keine andere Erlaubnis, weil Jesus jedem direkt beruft. Da steht Epheser 4,11, er. Das heißt, Jesus hat etliche als Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirte und Lehrer gewählt. Jesus macht das. Das heißt, Jesus beruft. Deswegen heißt es auch Berufung. Jesus ruft Menschen, die voll des Geistes sind, in unserem Herz direkt an. Im Laufe der Zeit wird die Gemeinde erkennen, nachdem einer seiner Berufung eine Zeit lang nur aus persönlicher Überzeugung getan hat, auch die Anerkennung der Gemeinde bekommt. Ne? Zum Beispiel, was meine ich damit? Weil diese Berufung ist genau das Gegenteil als ein Amt. Ne? Amt werden wir gleich sehen. Es fängt an mit der Einsegnung. Und Berufung fängt umgekehrt an. Berufung fängt an, ja, Jesus legt das uns aufs Herz. Ein Evangelist oder ein Gemeindegründer oder ein Prophet oder ein Lehrer zu sein. Und dann fangen wir, sagen wir so, klein an mit, ne, sagen wir so, vielleicht eine kleine Gruppe oder hier bestimmte isolierte Tätigkeiten, probeweise sozusagen. Und dann erkennt die Gemeinde irgendwann und sagt, oh, schau mal, ne, der, ne, und die, der hat eine Berufung, ne, der hat ein paar Mal evangelisiert und hat es sehr gut gemacht, ne, der hat eine Berufung. Oder der hat schon ein paar Mal hier eine Bibelstunde gehalten und macht das sehr gut. Der hat eine Berufung, ne? Versteht ihr? Das heißt, man, ne, bei den Berufungen ist die Reihenfolge so, man fängt zuerst mal an zu arbeiten und dann erkennt die Gemeinde, dass man das gut macht, ne? Okay, jetzt zweiter Abschnitt. Jüngerschaft, ne? Jüngerschaft, das ist stark, ganz stark. Weil Matthäus 28, 18 bis 20, da steht ein ganz starkes Wort von Jesus: Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Und ich habe schon hier mal dieses Beispiel benutzt, diese Frage gestellt. Ich weiß nicht, ob ihr alle da wart, als ich das gemacht habe. Habt ihr schon mal so einen Polizisten getroffen, der so seinen Ausweis euch ausgestreckt hat, um so klar zu machen, wer er ist, ne? Oder so? Ob ihr schon so eine Erfahrung gehabt habt, ne? Aber das könnt ihr euch vorstellen, ne? Weil, warum würde jemand sowas tun, ne? Weil ja klar, ist aber so, irgendwas machen will, ne? Nachdem man das gemacht hat, was, ich sag mal so, nicht normal ist, versteht ihr? Ne? Wenn jemand sowas macht, möchte dann, sagen wir so, den Raum vorbereiten für irgendetwas, versteht ihr, ne? Weil er will jetzt seine Autorität einsetzen, er will was tun, ne? Wo er zuerst mal erklären muss, Leute, hört zu, ich habe hier viel Macht, ne? Versteht ihr? Und ziemlich ähnlich hat Jesus das gemacht, als Jesus gesagt hat, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Hat er gesagt, Leute, hört zu, ne? Ich bin sehr mächtig. Ja, warum hat er das gemacht? Weil das, was direkt danach passiert, total wichtig ist. Weil er dann gesagt hat, also, ne? Also, das heißt, deswegen, weil ich so viel Macht habe, ne? Geht hin und macht zu Jünger. Ne? Kapiert? Das heißt, und wenn jemand euch sagt, hör auf mit Jüngerschaft, ne? Wenn jemand kommt und sagt, Rolf, du hast keine Befugnis, Jüngerschaft zu machen, ja, weil es verboten ist, weil, ne, unsere Gemeinde es verboten hat, oder weil die Stadt das verboten hat, oder weil, ne, der Kanzler das verboten hat, ne? Dann, was muss ich antworten? Aber der Einzige, der das verbieten darf, wer ist dann der Einzige, der das verbieten darf, die Jüngerschaft? Ja, Gott Vater. Ne? Gott Vater ist der Einzige, der Jüngerschaft jetzt verbieten kann, weil ja Gott Sohn gesagt hat, mach das. Versteht ihr? Deswegen, niemand darf Jüngerschaft verbieten. Ich hatte mal vor 30 Jahre oder 20 Jahre so eine Situation, dass jemand zu mir gekommen ist und gesagt, ja, bitte mach mit mir Jüngerschaft. Und ich habe ihn gefragt, ja, aber bist du Mitglied meiner Gemeinde? Ne, damals, als ich Gemeindepastor war, bist du Mitglied unserer Gemeinde? Nein, ich gehöre zu einer anderen Gemeinde. Dann habe ich gesagt, ja, warum gehst du dann nicht zu deinem Pastor, dass er das mit dir macht? Dann hat er gesagt, ja, mein Pastor, der weiß nicht, wie man Jüngerschaft macht. Der macht keine Jüngerschaft. Ne? Und da war ich in diesem, ne, versteht ihr, in diesem Spagat. Ja, was mache ich jetzt? Weil das wäre dann, ich sag mal so, sowas macht man nicht, versteht man als Pastor, ich sag mal so, mit einem Mitglied einer anderen Gemeinde jetzt, ne, quasi ja, ich sag mal so, in anderen, wie man so sagt, ne, in dieser Umgangssprache, ne, im Aquarium zu fischen, ne, versteht ihr? Habt ihr das verstanden, oder? Im Aquarium zu fischen, das heißt, ne, Mitglieder aus einer anderen Gemeinde zu unserer Gemeinde zu ziehen, anstatt hier vom Meer, das heißt, von den Ungläubigen, ne, sich Leute zu suchen, ne, das heißt, Mitglieder aus anderen Gemeinden, ne, zu bewerben, ne? Das ist, ich sag mal so, ganz, ne, wie sagt man das auf Deutsch? Das ist unmoralisch, ne? Das macht man nicht. Aber da habe ich gebetet und Gott hat mir dieses Wort gezeigt. Er hat gesagt, ja, wenn jemand zu dir kommt und sagt, ich möchte Jüngerschaft, ich will eine Jüngerschaft machen, dann sagst du, Jesus hat gesagt, macht Jüngerschaft. Wenn jemand das macht, dann musst du das machen. Wenn jemand das möchte, musst du das machen. Okay, jetzt ne, das dritte Wort, Amt. Ein Amt ist völlig anders als diese zwei anderen Alternativen, was wir hatten. Amt, dazu wird man gewählt. Und die Ausübung, der Punkt, was ich hier erkläre in diesem Abschnitt, bevor jemand zu einem Amt gewählt wird, ist die Ausübung von Gaben und Berufung sehr wichtig. Ne? Klar, das heißt, wie kann man dann erkennen, dass eine Person fähig ist, einen Amt auszuüben? Ne? Das, ich sag mal so, ne, man kann jetzt den Kopf einem Menschen nicht aufmachen und lesen, da drin ne, lesen, ob da steht, ne, fähig zum, ne, zum Amt oder so. Ne? Das heißt, man muss ja irgendwelches Kriterium haben. Und diese Kriterien sind dann, ich sag mal so, diese Ausübung von Gaben und Berufungen, Talente. Das heißt, wenn eine Person sich einsetzt, dann sieht man, oh, die kann gut organisieren, die kann gut, ne, und so, ne. Aber jetzt, ich sag mal so, mehr so im, ich sag mal so, unförmlichen, informellen, versteht ihr? Handeln. Wenn eine Person jetzt hilft, hier zu organisieren, da zu organisieren und so weiter, hilfsbereit ist und so weiter, ne, irgendwann erkennt die Gemeinde, oh, er könnte hier ein Ältester sein, er könnte hier ein Gemeindeleiter oder sowas, oder ein Diakon, ne? Und dann, irgendwann, kommt dann eine Versammlung der Gemeinde und dann sagt man, ne, lass uns den Bruder, die Schwester so und so wählen. Weil wir erkannt haben, dass, ne, diese Person hier die Fähigkeiten hat. Aber ein Amtsträger ist man nur ab dem Moment, wo man eingesegnet wurde durch Hände auflegen. Versteht ihr? Hand auflegen. Nur ab diesem Moment kann einer sagen, ich bin ein Ältester, ich bin ein Diakon, ich bin ein Gemeindeleiter, ein Pastor, ein Aufseher. Nur ab diesem Moment, versteht ihr den Unterschied? Es ist wichtig, dass ihr diese Unterschiede versteht. Ab welchem Moment, ne, hat man, ich sag mal so, die Befugnis, sich dann auch auszuweisen und sagen, ich bin ein Gemeindeleiter oder ich bin ein Ältester oder so, versteht ihr? Nächste Überschrift, bestimmte Aufgaben. Man muss Amt und Gaben trennen und aufhören zu meinen, dass jeder Amtsträger auch eine bestimmte Gabe oder geistliche Berufung haben muss. Ne? Betone auf muss. Das ist sehr häufig der Fall, dass Leute so ticken. Viele meinen, dass zum Beispiel ein Pastor die Berufung zum Seelsorger haben muss. Ne? Das heißt, diese Berufung zum Seelsorger wird in Epheser 4,11 genannt Hirte. Und es gibt viele, die denken, dass ein Pastor die Berufung zum Lehrer haben muss, Epheser 4,11. Okay, wie gesagt, ein Ältester, ne, er soll ne, auch ja die Bibel auslegen können, okay. Aber nicht alle ja, Gemeindeleiter haben diese Gabe, diese Begabung, diese Berufung. Einige haben jetzt die Gabe der Evangelisation oder der Prophezeiung oder der Gemeindegründung. Ne? Es sind verschiedene Begabungen. Deswegen müssen wir das lösen. Wir können sagen, so, unser Gemeindeleiter, der hat die Gabe der Gemeindegründung. Und der Gemeindeleiter der anderen Gemeinde, der hat die Gabe der Evangelisation. Und der andere Gemeindeleiter, der hat eine andere Gabe. Das heißt, das sind immer zwei verschiedene Sachen. Das müssen wir trennen. Wir müssen nicht sagen, so, jeder Gemeindeleiter muss ein Seelsorger sein, muss ein Lehrer sein. Ja? Weil das sind verschiedene Aspekte. Das sind Sachen, die, ich sage, okay, ineinander greifen, aber nicht immer. Das ist kein Muss. Was muss dann ein Gemeindeleiter, ein Pastor? Ne? Wie der Name schon sagt, ich habe immer betont, die Namen, die sagen, was man tut. Gemeindeleiter, Gemeindeleiten. Der Gemeindeleiter muss das können. Wenn ein Gemeindeleiter nicht fähig ist, eine Gemeinde zu leiten, ne, dann darf er das nicht tun. Versteht ihr? Auch wenn er ein guter Evangelist ist und ein guter Lehrer und gut viele andere Sachen tun kann, aber wenn er die Gemeinde nicht leiten kann, dann kann er kein Gemeindeleiter sein. Versteht ihr? Ne? Logisch. Das klerikale System tendiert zu einer Teilnahmlosigkeit zu verbreiten und die aktive Teilnahme der Mitglieder zu bremsen. Die Aufgabe eines Pastors einer biblischen Gemeinde hingegen, ne, ist organisieren, die Gaben und Berufungen aller Geisterfüllten zu erkennen und fördern. Deswegen pflege ich zu sagen, dass es ein organisatorisches Amt ist. Ja, organisieren, das heißt die Gaben organisieren. Alle Mitglieder der Gemeinde oder alle geisterfüllte Mitglieder der Gemeinde, ne, haben eine Gabe und der Gemeindeleiter muss das alles unter einen Hut bringen, dass alle ja auch eine Chance haben, ihre Gaben auszuüben. Gut, jetzt habe ich einen kleinen Abschnitt gemacht. Ich denke, das kann euch helfen, dieser kleine Abschnitt hier. Ein Pastor. Ein Pastor muss nicht evangelisieren, aber dafür sorgen, dass jemand es tut. Er muss nicht predigen, aber dafür sorgen, dass jemand es tut. Er muss nicht seelsorgen, aber dafür sorgen, dass jemand es tut. Er muss nicht lehren, aber dafür sorgen, dass jemand es tut. Er muss nicht putzen, aber dafür sorgen, dass jemand es tut. Er muss nicht kochen, aber sorgen, dass es jemand es tut. Und so weiter. Ich hoffe, das hat euch geholfen. Versteht ihr? Der Pastor, der ist verantwortlich für die ganze Gemeinde. Aber nicht um alles zu tun, alle Aufgaben alleine zu erledigen, sondern ne, zum Gegenteil. Wenn er jetzt anfängt, das alles hier zu machen, ne, zu kochen und putzen und lehren und Seelsorge und Predigen, am Ende macht er gar nichts mehr. Das heißt, er muss die Aufgaben verteilen. Darum benötigt ein Pastor in erster Linie gute Organisationsfähigkeit. Das gleiche Prinzip gilt auch für Älteste und Diakone. Sie müssen ihre Kernaufgabe können. Alles andere, Talente und Gaben, sind willkommene mögliche Zugaben. Versteht ihr? Das heißt, die Kernaufgabe. Welche ist die Kernaufgabe eines Pastors? Welche ist die Kernaufgabe eines Ältesten oder einem Diakon? Und das muss man können. Und alles andere ist, versteht ihr? Toll, gut, etc. Aber kann man nicht fordern, kann man nicht sagen, das musst auch kennen, musst. Ne? Ein Diakon, seine Kernaufgabe ist, sich kümmern um materielle Sachen der Gemeinde. Und dann kann man nicht sagen, ja, aber dann muss er auch was anderes können, dies und das und noch was anderes. Nee. Gut, nächste Überschrift. Respekt. Ne? Respekt. Ne? Noch vor 20, 30 Jahren müsste ich vielleicht nicht über dieses Thema reden. Interessanterweise redet das Neue Testament so viel über dieses Thema. Über, dass man die Gemeindeleiter respektieren soll und sie, sagen wir so, gehorchen und so weiter. Lass mal sehen, wer ist jetzt dran. Betty, ne?
Ordnet auch ihr euch solchen unter und jedem, der mitwirkt und arbeitet. Korinther 16, 6.
Ne? Sich unterordnen, das heißt gehorchen. Die Gemeindeleiter, das heißt, okay, klar, in Sachen, die jetzt mit der Gemeinde zu tun haben, der Organisation der Gemeinde zu tun haben. Ne? Die Gemeindeleiter und die Älteste und Diakone, die organisieren die Gemeinde und die anderen, die müssen sich dann fügen, die müssen gehorchen, die müssen, ich sage mal so, mitmachen. Das heißt, die müssen nicht dagegen sein, die sollen harmonisieren. Warum muss man Amtsträger respektieren? Nicht wegen ihrer Intelligenz, Abschluss oder Ausstrahlung, sondern weil sie dafür gewählt wurden. Sie haben eine wichtige Aufgabe und die dafür benötigte Autorität. Wenn ihre Wahl von geistgeleitete Geschwister getan wurde, dann steht auch der Heilige Geist hinter ihnen. Apostelgeschichte 20, 28, wo steht, die Gemeindeleiter, die der Heilige Geist eingesetzt hat. Ja, okay, der Heilige Geist, der setzt die Gemeindeleiter, die Ältesten und so, durch die Wahl von anderen Ältesten und so weiter, aber er leitet diese Wahl, er leitet die Leute, die das machen, deswegen steht auch Gott dahinter. Warum muss ich das hier betonen? Weil es gibt Leute, die, sagen wir so, wie gesagt, wenn jetzt ein Gemeindeleiter eine gute Ausstrahlung hat, das heißt so ein Naturtalent, so ein Naturleiter, so ein geborener, kann man sagen, Entertainer, dann denkt man, toll, der ist kommunikativ und so weiter und alle hören auf ihn, weil er gut reden kann und so weiter. Ne? Aber wenn jetzt ein Gemeindeleiter kommt, der, ich sag mal so, da seine Schwierigkeiten hat in diesem Bereich, der mehr so, wie kann man sagen, der Denker ist und so weiter, dass er andere Gaben hat, dann wollen die Leute ihn nicht respektieren. Versteht ihr? Und das ist falsch, das ist falsch. Oder wenn jetzt ein Gemeindeleiter kommt, der jetzt Doktor der Theologie und so weiter, sagt, oh, alle, ne, beugen sich vor ihm, ne, weil er, ne, so viele Titel hat, ne. Aber wenn ein anderer kommt, der hier nur eine Ausbildung hat zum Prediger oder so, dann denkt er, oh, dieser, der hat nur eine Ausbildung, ne. Kein zwei Doktor oder so, ne. Das ist falsch, das ist total falsch, ne. Weil die Gemeinde, die wird gebaut von Gott, vom Heiligen Geist. Nicht jetzt Titel oder Intelligenz oder Ausstrahlung, sondern, ne, wer Gott eingesetzt hat. Deswegen müssen wir die Leute respektieren. Gut. Auf der nächsten Seite, nächste Überschrift. Gemeinde als Verein. Auch ein, ne, Tabuthema oder ein, ne, ein Thema, was viele nicht mögen. Ganz schnell gehe ich mal hier durch über diese Frage, ne. Ich fange mal mit einem kleinen Witz an. Was aber auch wichtig ist, ein unaufmerksamer Bibelleser könnte meinen, dass Jesus durch die Gegend gezogen ist wie ein Hippie, ohne Ziel und Methode sich ausgetobt. Habt ihr verstanden, was ich hier gemeint habe? Ne? Man liest die Bibel und sieht, oh, Jesus ist dahin gegangen, irgendwo hingegangen, hat gepredigt, dann hat er geheilt, dann ist er wieder anders hingegangen und wieder ein bisschen gepredigt und geheilt und dies und das gemacht, dann um das Wasser gelaufen und so. Und man könnte denken, ja, weißt du, Jesus, der wusste gar nicht, wohin er will, was er tun soll und so weiter. Er lebt von heute auf morgen, vom Hand zum Mund und so weiter und, ne, wie ein Hippie so, ne. Aber wenn man ja die Bibel mehrmals liest und sich damit beschäftigt, erkennt man, dass Jesus einen Plan hatte, dass er ein Ziel hatte, dass er eine bestimmte Lehre hatte, dass er alles, was er gemacht hat, mit Hand und Fuß gemacht hat, dass es eine Struktur und Ordnung hatte. Okay, das ist wichtig, diese Information. Als Jesus seine Jünger gewählt hat, ist nicht, weil er irgendwann aufgewacht hat, weißt du was, ich mache heute was anderes, ich wähle Jünger. Nein, weil er wusste, dass er eine Berufung hat als Lehrer, als, ne, er muss seine Botschaft in die Welt bringen und dafür brauchte er, dass bestimmte Leute lehren. Ne? Deswegen hat er Jünger ausgesucht und so weiter. Das heißt, alles, was er gemacht hat, hatte ein Ziel. Er hatte was im Schilde mit alles, was er getan hat. Und deswegen Ordnung und Struktur. Ne? Wie jetzt, ne? Wenn wir jetzt vergleichen, ne? Könnte man jetzt eine Schule bauen, wo jeder Lehrer jeden Tag selbst aussuchen darf, was er lehren will, ne? Würde das funktionieren? Nein, das würde nicht funktionieren, versteht ihr? Das, weil, ne, ansonsten wird das völliger Durcheinander. Wenn jeder Lehrer, ne, von der ersten Klasse denkt, ah, heute bringe ich meinen Schülern hier Wurzel, Quadratwurzel, ne? Und wenn der Lehrer der 9. Klasse sagt, weißt du was, ich bringe mal heute den 1x1 oder so, ne? Das würde, ne, versteht ihr? Ne? Deswegen Struktur, Aufbau, einen logischen Aufbau und so verstehe ich auch, was Jesus gemacht hat. Er hatte, ne, seinen Plan, wie er alles macht, eine Organisation. Er hat seine Jüngern gerufen, die Jünger haben ihm geholfen, da gab es Menschen, die getauft werden mussten, da gab es Menschen, die geheilt werden mussten, da gab es Menschen, die jetzt essen mussten und so weiter. Alles musste gemacht werden, alles musste organisiert werden, alles, ne, war nicht, ich sag mal so, wie eine Party oder so. Nein, das war eine richtige, harte Arbeit, die wirklich eine Struktur haben musste. Und da kommen wir schon näher zu dieser Frage, Gemeinde als Verein. Ne? Weil die Frage ist, ist es prinzipiell richtig oder falsch, gewollt oder unerwünscht, dass christliche Gemeinden sich als eingetragener Verein anmelden? Ne? Das ist die grundsätzliche Frage dieses Abschnitts. Ne? Wenn Jesus heute leben würde, würde er jetzt einen Verein gründen oder würde er sagen, Vereine sind von Teufel? Ne? Diese Frage ist total wichtig. Das heißt, ich habe schon Leute gehört, die sagen, ja, Vereine, das sind vom Teufel. Ne? Und deswegen müssen wir uns Gedanken machen. Und meine Meinung ist, ne, nein. Ne? Ich lese mal hier, was ich geschrieben habe. Die Regierung hat schon lange bemerkt, dass Menschengruppen sich leicht missbrauchen lassen für persönliche Ziele, Manipulation und Betrug. Ich hoffe, ihr seid einverstanden damit. Ne? Wenn jetzt ein Mensch, der sehr, ne, charismatisch ist und gut reden kann, dann kann er Leute um sich herum, ne, versammeln, ne, und denen erzählen, was er will, ne. Und in der Geschichte haben wir schon viele gesehen, die dann ja Sekten gegründet haben oder ne, Massenselbstmord gemacht haben oder Kriege angezettelt haben und so weiter, ne. Das heißt, die Regierung hat schon lange bemerkt, dass Massengruppen sich leicht missbrauchen lassen für persönliche Ziele, Manipulation und Betrug. Auch wenn die meisten Christen ehrlich sind, gibt es auch sogar unter den Jüngern Jesu schwarze Schafe, gegen die man etwas tun muss. 1. Korinther 5, 11, 1. Thessaloniker 5, 14, 2. Thessaloniker 3, 11, wo der Apostel Paulus redet über diese Menschen, diese schwarze Schafe, das heißt Menschen, die jetzt einen schlechten Einfluss sind in der Gemeinde, die versuchen, die Gemeinde zu manipulieren und so weiter. Alles gab es schon damals. Und was macht dann die Regierung gegen solche Probleme? Die Regierung hat ein Gesetz verabschiedet, die sagt, ihr dürft Vereine machen, aber die Vereine müssen bestimmte Prinzipien, ne, unterliegen. Und diese Prinzipien sind zum Beispiel diese zwei hier, Satzung und, ne, Finanzen, Buchführung. Ne, Satzung, Buchführung. Warum die Satzung? Warum muss ein Verein eine Satzung haben? Ja, damit dem Verein klare Ziele gesetzt werden und sie auch gehalten werden, damit die Gruppe nicht missbraucht wird, um bestimmte persönliche Ziele einer oder weniger Personen zu folgen. Ne? Jemand kann jetzt einen Verein gründen und da in der Satzung steht, ne, der Verein ist für dies und das vorgesehen, aber diese Person, die, ne, ich sag mal so, die kommandiert diesen Verein so wie er will. Aber dann kommt die Regierung und sagt und verlangt, jede 3 Jahre bekommen wir einen Brief vom Amt, wo es steht, ihr müsst hier, ne, einen Bericht machen von alles, was ihr, von das, was ihr tut, ne, und der Amt guckt, ob das, was ihr getan habt, auch entspricht das, was in der Satzung steht, ne. Damit Regeln festgelegt werden für den regelmäßigen Austausch der Führungsebene, um Diktatur zu vermeiden, ne? Um Diktatur zu vermeiden. Das heißt, man kann jetzt nicht einen, ne, Vorstandsvorsitzender wählen auf ewig, versteht ihr, ne? Der wurde gewählt und wird nie abgewählt. Der wurde gewählt, ne? Nein, es muss immer regelmäßig, jede 2 Jahre muss eine neue Wahl gemacht werden. Ja, warum wohl? Ja, weil ansonsten kann eine Person hier diesen Verein übernehmen, kommandieren und machen, was er will und die anderen unterdrücken und Missbrauch machen und solche Sachen. Ja, deswegen, Verein hat seine Regeln. Und Buchführung. Warum Buchführung? Damit regelmäßige finanzielle Berichte veröffentlicht werden, um Diebstahl zu vermeiden. Dies war schon damals ein Problem. Johannes 12, 3 bis 6, ne? Kennt ihr, ne? Judas, ne, war nicht so ehrlich, ne. Warum steht es dann in der Bibel? Versteht ihr, ne? Wäre nicht viel besser, wenn Judas das nicht getan hätte und, ne, alles perfekt wäre, ne? Aber genau um das zu zeigen, dass es normal ist, dass in Gemeinden sowas passiert. Normal, ja. Das heißt, wir kennen zig Gemeinden, ne, wo sowas passiert ist. Versteht ihr? Ne? Und Leute, die sich dann wundern und denken, oh, aber in einer Gemeinde, unter Geschwistern, unter, ne, neugeborene Christen, ne, wie kann sowas passieren, ne? Das ist naiv, so zu denken, versteht ihr? Alle werden versucht, ne, ein Schatzmeister, der wird auch versucht, ne, er sieht so viel Geld und denkt, oh, ja, okay, da ein bisschen abzweigen, ne, niemand wird das merken, ne. Aber ja, ne, der Computer wird das merken. Das heißt, weil alles da eingegeben werden muss, die Einnahmen und Ausgaben, und das muss dann stimmen. Deswegen ist es wichtig, sowas zu machen, um Diebstahl zu vermeiden. Die Arbeit des Reich Gottes braucht Geld. Ne, dafür habe ich schon öfter argumentiert. Es gibt Leute, die denken, hey, Gemeinde, ne, alles nur hier mit Liebe oder so. Naiv, total naiv. Das Reich Gottes braucht Geld, sei es jetzt, um Traktate zu kaufen, Bibel zu kaufen, Strom zu bezahlen, etc. Man braucht immer viel Geld. Damit die Geschwister Vertrauen spenden können, muss Transparenz herrschen, versteht? Würdest du ja Geld spenden zu einem Verein, der völlig untransparent ist, wo man nicht weiß, wohin die Gelder fließen, versteht ihr? Ne? Deswegen ist diese Sache mit der Transparenz, das heißt diese regelmäßigen Berichte, finanziellen Berichte vom Verein, damit alle sehen, da geht's mit guten, ne, richtigen Sachen zu, versteht ihr? Und viele andere. Das heißt, ne, Hier könnte man die Liste weiterführen, warum das wichtig ist. Ja, okay? Ne, einige können sagen, ja Rolf, du willst ja die Gemeinde kaputt machen, geistig kaputt machen. Du willst hier einen Verein gründen mit diesen ganzen Regeln, mit diesen ganzen Satzungen, mit diesen ganzen Berichten und so weiter, damit die Leute ja nur noch hier berichten und Regeln folgen und das alles. Ne? Dann sage ich, nein. Ne? Das ist nur ein Rahmen, hatten wir letzte Woche erklärt, ein Rahmen, ein Bild. Damit es schöner wirkt, braucht ein Rahmen. Ne? Die Organisation ist nur ein Rahmen. Okay, wenn jetzt nur Organisation ist, ohne Bild, ne? Nur ein Rahmen ohne Bild ist auch nicht gut. Ne? Aber ein Bild ohne Rahmen ist auch nicht gut. Das heißt, die Organisation um das geistliche Teil herum. Und ich denke, dass alles, ne, diese Argumente, die ich gelistet habe, die sind im Einklang mit dem Evangelium. Ich habe hier vier Texte genannt, die über solche Sachen berichten, über der Bedarf an Organisation, an Aufteilung von Aufgaben und so weiter. Solche Sachen. Die Gemeinde wird geistlich geleitet, aber die Vereinsregeln verleihen einen äußeren Rahmen, Stabilität und Transparenz. Ja, wenn wir schon über Geld reden, hier vorletzte Überschrift. Angestellte und ehrenamtliche Diener. Alle 12 Apostel wurden für ihren Dienst bezahlt. Ne? Jetzt fällt auch vom Stuhl. Ne? Wenn einige jetzt vom Stuhl fallen, als sie das gehört haben. Ne? Alle 12 Apostel wurden für ihren Dienst bezahlt. 1. Korinther 9, 4, 11. Muss man ein bisschen aufmerksam lesen, wenn Paulus sich beschwert und sagt, ja, bin ich und der Einzige, der keinen Lohn bekommen darf von der Gemeinde. Ne? Das heißt, ja, wie die anderen. Ne? Das heißt, die anderen alle haben Lohn bekommen von der Gemeinde. Aber es gibt, wir wissen das, habe ich mehrmals gesagt, auch viele ehrenamtliche Arbeit. Ne? Sehr, sehr viel im Neuen Testament. Sehr, sehr viel. Paulus, der war ein Meister, ne, um ehrenamtliche Leute um sich herum zu sammeln, ja, weil er auch teilweise selbst hier Zeltmacher war, ne, wie man so sagt. Das heißt, sich selbst finanziert gelebt hat, ohne Unterstützung, finanzielle Unterstützung der Gemeinde. Und was will ich hier betonen? Ne, dass diese ehrenamtliche Arbeit total wichtig ist. Es gibt Leute, die bezahlt werden, um ein Gemeindeleiter zu sein oder ein Ältester zu sein. Es gibt solche Leute, aber nicht alle Gemeindeleiter, alle Älteste müssen bezahlt werden für diese Arbeit. Habt ihr das verstanden? Ne? Ist falsch, auch das zu verknüpfen. Versteht ihr? Das müssen wir auch brechen. Wir müssen das verstehen. Es gibt Bezahlte und Unbezahlte. Und die sind gleichwürdig. Versteht ihr? Nur weil der eine jetzt vielleicht eine Firma hat oder so, wo er ja, sagen wir so, Geld hat und der andere, nein, der andere, ne, er braucht das, diese finanzielle Unterstützung. Und deswegen, ne, gibt's einige, die das bekommen, andere nicht. Ehrenamtliche können ihre Gabe besser entwickeln, weil sie weniger Druck auf sich haben. Das ist ganz wichtig, weil ja Menschen, die jetzt einen Lohn bekommen, um Gemeindeleiter zu sein, die haben ja bestimmter Druck. Das ist, ich sage mal so, in diesem Moment bin ich ja ganz ehrlich zu euch. Ne? Viele denken, ein Pastor, der ist so heilig und so, der würde nie jetzt einen Druck nachgeben, versteht ihr? Ne? Aber leider ist es so, dass viele Pastoren denken, ja, wenn ich das sage, dann werden ein paar Mitglieder sauer auf mich und kommen nicht mehr zur Gemeinde, dann verliere ich ein paar Mitglieder und dann werden die Einnahmen weniger, versteht ihr, ne? Das heißt, ne, ganz menschlich, ne? Es gibt solche, ne? Ich werde nicht sagen, ob es jetzt viele sind oder wenige, aber sicher gibt's, ne? Pastoren, die so denken. Und deswegen, die Ehrenamtliche, die haben ja viel mehr Freiheit, die können sagen, was sie wollen, ne? Weil die Menschen, ne, wenn jetzt die Gemeinde ein paar Mitglieder verliert, weil der Pastor irgendwas gesagt hat, was die Leute schockiert hat, eine Wahrheit, ne, prophetisch geredet hat, so von Gott, und die Sünder ja, ne, ich sag mal so, an die Wand gedrängt hat, gesagt, ihr Sünder, bekehrt euch und so, und die Leute, denen hat's nicht gefallen oder so, dann kommen die nicht mehr zur Gemeinde, ja, dann, ne, hat er ja kein Problem damit, weil er jetzt seine eigenen Einnahmen hat. Er geht jetzt nicht pleite, er verliert seinen Job nicht. Deswegen, versteht ihr? Deswegen, ehrenamtliche Arbeit ist auch total wichtig im Reich Gottes. Es ist eine wunderbare Herausforderung, mit ehrenamtlichen Leitern zu arbeiten. Ja, die sogenannte Zeltmacher. Ganz wichtig, dieser Gedanke. Der, ne? Ich habe hier ein Gedanke ganz groß geschrieben, hier in Schrägschrift. Ehrenamtliche Arbeit ist die Grundlage einer lebendigen Gemeinde. Ein ganz klarer Satz. Ehrenamtliche Arbeit ist die Grundlage einer lebendigen Gemeinde. Eine lebendige Gemeinde kann ohne ehrenamtliche Arbeit nicht existieren, nicht funktionieren. Gut, letzte Überschrift. Begeisterung und Organisation. Begeisterung und Organisation. Ne? Das heißt, okay, es gibt begeisterte Menschen, die am Ende nichts Konkretes getan haben. Ne? Also ich kenne einige Leute, die jetzt so losziehen durch die Gegend und denken, ich muss jetzt etwas machen. Was mache ich? Egal, was mir einfällt. Ich tue etwas, ich schreie, ich... Ne? Ich stelle mich irgendwo hin und predige und irgendwas mache ich. Ne? Ich probiere mal, ich versuche mal, ich muss etwas machen. Ich bin begeistert, ich brenne, ich bin wie eine Bombe. Ne? Ja? Ich kenne solche Leute. Und wie kann man, mit was kann man so eine Person vergleichen? Ne? Wie ein Jäger mit Maschinengewehr. Ne? Jagd, wisst ihr schon, ne? Im Wald, mitten in der Nacht, ne? Und mit Fernrohr, so die Tiere beobachten und dann, ne, mit, ja, ich weiß nicht gar nicht, wie die heißen, die, ne, die, diese Waffen, die jetzt vielleicht 2, 3 Schüsse haben oder so, oder ein, ne, weil man ganz genau zielen muss und das muss treffen, weil wenn man nicht getroffen hat, dann, ne, das Geräusch von der Waffe verscheucht die Tiere und dann sind sie weg. Aber es gibt Leute, die denken, ne, ich muss heute Abend ein Tier erlegen. Was mache ich? Ich nehme ein Maschinengewehr und renne durch den Wald und schieße in alle Richtungen und sicher werde ich ein Tier treffen. Vielleicht denken, okay, jetzt habe ich ein bisschen Spaß gemacht, sicher denkt niemand so und niemand wäre so dumm, so zu denken. Ja, ne? Aber ne? Im Reich Gottes machen viele sowas. Ne? Die denken, ich muss jetzt was machen, ich muss. Ne? Begeistert, ne? Wie ein Tsunami. Ne? Tsunami ist auch, ne? Wasser kommt und mit viel Kraft und so, ne? Aber zerstört nur, ne? Macht nichts, ne? Konkretes, bewirkt nichts Gutes, ne? Okay, das war, ich sag mal so, das eine Beispiel. Und das andere, andere Menschen, gibt's andere Menschen, die jetzt völlig das Gegenteil sind. Das sind die Organisierten, ne? Die Organisierten. Leute, die immer alles organisieren, ne? Die völlig organisiert sind, ganz organisiert, immer Regeln folgen, immer alles korrekt machen, ne? Die keine Begeisterung haben, die immer kalt sind, ne? Wie in, ne? Wie Eis, ne? Ne? Das heißt, aber, ja, die machen auch wenig, ne? Das heißt, die können alles organisieren, aber die haben keine eigenen Ideen, weil ihnen die Begeisterung fehlt, ja? Vergleich wie ein stiller Teich, ja? Wenn wir schon beim Beispiel Wasser sind, Wasserkraft, kann am besten genutzt werden, zum Beispiel zur Stromerzeugung, wenn es kanalisiert wird. Ne? Das heißt, zur Stromerzeugung muss man einen riesen Wasserdamm bauen und dadurch, ja, ich sag mal, Rohre dieses Wasser kanalisieren zu, ne, zur Turbine. Kanalisieren. Dieses Beispiel. Das heißt, viel Kraft kanalisieren, damit etwas Nützliches entsteht. Und was möchte ich damit bewirken? Begeisterte Menschen sollten sich als Ziel setzen, ihr Handel zu kanalisieren. Versteht ihr? Wenn du begeistert bist, Halleluja. Halleluja, aber lass diese Kraft nicht erlöschen. Ne? Weil es passiert auch manchmal genau das. Viele sind dann begeistert, die sagen, ich muss etwas tun. Aber dann fällt ihnen nichts ein, was sie tun sollen. Und dann denken die, okay, dann tue ich nichts, ich gehe schlafen. Ne? Und dann sage ich, nein, lass diese Kraft nicht erlöschen. Bleib begeistert, aber denk, wie du das hier, ich sag mal so, kanalisieren kannst. Das heißt, wie du aus dieser Kraft etwas Nützliches machen kannst. Und genau, ne, hier kommt diese Sache der Organisation. Wir studieren in den letzten Lektionen und in den, ne, nächste Woche und übernächste, ne, die, ne, zum letzten dieses Heft, zum Ende dieses Heftes auch solche Sachen, organisatorische Sachen. Und einige würden vielleicht denken, ja, organisatorische Sachen, das ist nur ein Rahmen. Ja, aber das ist wie ein Rohr, versteht ihr? Ein Rohr ist auch nur ein Stück Plastik, aber durch dieses Rohr fließt das Wasser, damit es am Ende was Gutes machen kann. Und so die Organisation, okay, die ist nur ein Rahmen, aber damit durch, ne, aus der Begeisterung, die kanalisiert werden kann, tun nützliche Zwecke. Das heißt, Menschen jetzt erfüllt sind mit dem Heiligen Geist, der die Kraft verspüren, die eine Berufung verspüren, die sollen nicht abgebremst werden, sondern die müssen denken, ja, was kann ich machen, dass wirklich, sagen wir so, nach 20 Jahren Früchte trägt, dass Menschen wirklich erreicht werden, dass Menschen erbaut werden, dass Menschen, wenn sie sterben, zu Gott gehen. Ja? Das heißt, etwas Konkretes machen. Ich lese mal die drei Fragen, die wir gleich besprechen werden. Die Aufgaben. Nummer 1. Welche Befugnisse werden von erstens Berufene, zweitens Jüngerschaftslehrern und drittens Amtsträger verlangt? Frage Nummer 2. Warum sollte eine Gemeinde als Verein sich organisieren? Und Frage Nummer 3. Die Bedeutung von ehrenamtlichen Engagement besprechen. Amen. Halleluja.